Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Heute geht es um ein besonderes Thema, die Theodizee-Frage. Theo heißt ja Gott und Dizee oder Dike heißt Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit Gottes oder die Rechtfertigung Gottes. Und als Grundlage wollen wir das 29. Kapitel aus dem 5. Buch Mose, den ersten Teil jetzt hören, und in der Predigt werde ich dann noch aus dem zweiten Teil einiges lesen. 5. Mose 29. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und als ihr an diesem Ort kamt, da zogen Sion, der König von Hesbon, und Og, der König von Baschan, uns entgegen, um mit uns zu kämpfen, und wir schlugen sie. Wir nahmen ihr Land ein und gaben es den Rubenitern und Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Erbteil. So bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt in allem, was ihr tut. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund des Herrn, deines Gottes, und in seine Eidverpflichtung, die der Herr, dein Gott, heute mit dir abschließt, damit er dich heute bestätige als sein Volk, und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er es deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Also mit dem Volk über alle kommenden Generationen. Dieser Begriff Theodizee, den hat Leibniz geprägt. Aber diese Frage, die dahinter steht, die ist schon viel, viel älter. Epikur hat Folgendes gefragt, und das ist euch vielleicht sogar bekannt, das ist ungefähr 300 Jahre vor Christus gewesen: Will Gott Übel beseitigen, kann es aber nicht, so ist er nicht allmächtig. Kann er, aber will es nicht, so ist er nicht gut. Wenn er jedoch kann und will, warum gibt es Übel? Also der liebe Gott oder der gute Gott und die schlechte Welt, wie passt das zusammen? Das ist heute unser Thema. Und über diese Frage diskutieren nicht nur Theologen sich die Köpfe heiß und Philosophen. Es ist also nicht nur so diese philosophische Frage, über die man auch mal diskutieren kann. Nein, ich glaube, diese Frage, die hat jeder von euch schon mal gestellt, nämlich immer dann, wenn einem das Leid und die Not trifft. Ja, dann kommt die Frage hoch: Warum? Und diese Warum-Frage ist doch letztlich die Frage an Gott: Warum gerade ich? Warum lässt du das zu? Die Bibel lehrt uns eindeutig, dass Gott allmächtig ist. Also, dass er will, dass er kann, das ist das. Und gleichzeitig, dass Gott Liebe ist, also dass er das Gute will. Nun, welche Antwort gibt uns die Bibel auf diese Frage, diese Spannung, die dann dazwischen herrscht, wenn wir in diese Welt blicken? Ich werde euch am Ende der Predigt eine Zusammenfassung in 5 Punkten geben, die ihr dann hoffentlich euch merken könnt, aber wenn ich euch diese Zusammenfassung jetzt einfach nur so geben würde, das würde nicht reichen. Wir müssen uns schon ein bisschen Mühe machen, um diese Frage anhand der Bibel zu beantworten. Und es ist auch heute nicht, sagen wir mal, alles, was die Bibel dazu sagen kann, was ich euch hier präsentiere. Aber wir versuchen, ein Stück weit an diese Frage uns heranzumachen. Es gibt schon einen Grund, warum Philosophen, warum Theologen, warum Gläubige auch diese Frage immer wieder diskutieren. Unser erster Punkt lautet heute Morgen: Die Bibel gibt uns viele Antworten, aber nicht alle. Also wenn du diese Antworten suchst, Antworten auf die großen Fragen des Lebens, auch Antworten auf deine persönliche Not, ja, dann kannst du nichts Besseres machen, als die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Und dann wirst du dort Antworten finden. Du wirst sogar Gott darin finden, denn Gott selbst hat sich ja in diesem Wort offenbart. Und Gott klärt uns in der Bibel auf über dies Woher und Wohin, über die Entstehung der Welt und über das Ziel der Welt. Und Gott hat das gemacht, weil er will, dass wir Erkenntnis bekommen über diese ganz großen Fragen. Dass wir ein Gesamtbild auch bekommen über die Welt. Er will, dass wir ihn selbst, den Schöpfer der Welt, erkennen. Gott will nicht im Geheimen, im Geheimnis bleiben. Er will, dass wir ihn erkennen, und er will auch, dass wir uns selber erkennen. Dass wir Selbsterkenntnis bekommen. Die brauchen wir nämlich, um ihn wirklich erkennen zu können. Schaut mal, wie geht die Bibel los? Was sind die ersten Worte, die Gott selber spricht, wo Gott zitiert wird? Es werde Licht. Das sind seine ersten Worte, die wir in der Bibel lesen. Ja? Es werde Licht. Und das steht dort nicht nur, weil Gott eben damit angefangen hat zu schaffen. Ja? Am Anfang hat er halt das Licht gemacht, sondern es hat eine tiefere Bedeutung. Gott will, dass wir durch die ganze Bibel Erkenntnis bekommen. Er will uns damit das Licht anzünden. Es werde Licht. Versteht endlich, begreift, erkennt. Das ist das, was Gott uns in der Bibel rüberbringen will. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur so die pure Information. Lest das Buch und dann hast du dann die Information, dann hast du die Antworten, die du brauchst. Sondern wie geht das weiter? Es werde Licht. Und was lesen wir dann? Und es wurde Licht. Und das war nicht so, dass Gott das Sprachsignal gerufen hat zu irgendeinem kosmischen Lichtschalter und es ging dann das Licht an, sondern durch den Ruf, es werde Licht, hat Gott gleichzeitig diesen Befehl erfüllt, hat das Licht geschaffen. Und das gilt natürlich auch für uns, für unsere Erkenntnis, die wir brauchen, die wir suchen. Gott muss uns diese Erkenntnis geben, muss in uns diese Erkenntnis schaffen. Er muss uns aufnahmefähig machen für die Antworten, die wir in der Bibel finden. Und Gott macht das am Ende des Pentateuchs, also am Ende der 5 Bücher Mose, also am Ende seiner ausführlichen Offenbarung in diesen 5 Büchern Mose, wo es sagt, das ist der Grundstein der Bibel, dort gibt Gott das Gesetz, dort erklärt er, wo kommt alles her und auch schon, wo geht alles hin. In dieser Grundlage der Bibel, 5 Bücher Mose, macht er am Ende genau das deutlich. Wir haben es gehört. Er hat gesagt, ihr habt das alles gesehen, wie ich euch aus Ägypten geführt habe, ihr habt die Wunder gesehen. Ihr habt die letzten 40 Jahre gesehen, wie ich euch durch die Wüste geführt habe. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich diese Könige besiegt habe für euch. Ihr habt meine Macht gesehen, aber nicht nur das. Ihr habt jetzt, wir befinden uns ja am Ende des Pentateuchs, mein Wort bekommen. Das ganze Gesetz, der Bund, mit dem ich mit euch schließe. Das, wonach ihr leben sollt. Das Woher und Wohin. Ich habe euch jetzt alles gesagt. Das ist der Punkt, an dem das Volk Israel jetzt stand. Sie haben es gesehen, erlebt, gelesen, gehört. Und was sagt er jetzt trotzdem im Vers 3? Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben. Also Augen, die wirklich sehen, Ohren, die wirklich hören. Ein Herz, was wirklich Gott erkennen kann. Gott sagt, ich muss euch das schenken. Das sagt er damit. Es reicht nicht, dass ihr das jetzt einmal gehört habt, dass ihr das erlebt habt. Dieses Herz muss ich euch schenken und ich schenke es euch durch mein Wort. Dieses Wort hat Macht, es werde Licht und es wird Licht. Dieses Wort hat Macht. Um es gleich vorwegzunehmen, das Wort, die Bibel, führt uns dann letztlich zu Christus, von dem die Bibel sagt, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Dieses Wort, mit dem Gott am Anfang schuf, sein Sohn wurde Mensch. Und durch ihn werden wir letztlich Erkenntnis bekommen. Werden wir wirklich Antworten auf unsere Fragen bekommen. Werden wir Heil für unsere Seelen, Ruhe für unsere Seelen finden. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen, schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther, Kapitel 4. Also das ist die eine Seite. Wahre Erkenntnis erlangen wir nur dadurch, dass Gott sie in uns wirkt. Aber selbst dann, wenn Gott dir das Licht angezündet hat, wenn er dich Christus erkennen lassen hat, selbst dann wirst du nicht alle Antworten in der Bibel finden. Selbst wenn du eben die Herrlichkeit Gottes in Christus erkennen durftest, werden noch Geheimnisse bleiben. Aber wiederum mit Ansage. Die Bibel ist kein Buch, was behauptet, ich gebe euch alle Antworten. Oder dass Gott sagt, in diesem Buch findest du alle Antworten. Nein, im selben Kapitel, wo am Anfang Gott gesagt hat, ich muss euch diese Erkenntnisfähigkeit schenken, sagt er am Ende, also an dieser wichtigen Stelle, wo das Volk so viel gesehen hat, wo es das ganze Gesetz bekommen hat, wo der Bund geschlossen wurde, wo Gott sich ausführlich offenbart hat, dann sagt er am Ende Folgendes. Kapitel 29, Vers 28. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, eben die 5 Bücher Mose, die ihr jetzt hier habt und das, was ihr erlebt habt, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was so viel heißen soll wie, Gott hat nicht alle Geheimnisse gelüftet. Auch nicht alle Fragen über Sünde und das Böse beantwortet. Gott schweigt auch nicht über die schwierigen Fragen. Und das, was er geoffenbart hat, das ist sehr wichtig. Und Gott will, dass wir diese Dinge unbedingt kennen und dass wir dementsprechend leben. Schauen wir uns im Schnellverfahren an, was er über diese Dinge uns für Antworten gegeben hat. Das Erste ist, dass er sagt, dass Gott alles gut gemacht hat. Am Anfang war alles sehr gut. Doch der Mensch erwählte die Sünde, weil er Gott misstraute. Weil er sich von Gott abgewandt hat, weil er seinen Bund gebrochen hat. Das ist nicht bloß die große Geschichte der Bibel, dass Gott alles gut geschaffen hat, dann kam der Sündenfall von Adam und Eva, sondern das ist auch der unmittelbare Kontext hier in diesem Kapitel. Ja, das ist dieser zweite Teil, den wir bisher noch nicht gelesen haben. Also, was die Bibel deutlich macht, ist Leid und Not, Katastrophen, Unglück, all das, wo ihr fragt, warum ist das so? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Das sind die Folgen der Sünde. Nicht nur die direkt der Sünde, dass Sünde direkt zu Bösen führt. Ja, wenn ich zum Beispiel die Ehe breche, wenn ich Unzucht betreibe, es ist direkt etwas Böses, etwas Schlimmes, ein Unglück, eine Katastrophe, eine schlimme Verletzung. Ich mache etwas kaputt. Ja? Und die Folgen davon sind immer weiter schlimm. Aber natürlich auch die Folge, dass Gott Sünde richtet. Ja, Kapitel 29, Vers 19. Denn der Herr wird nicht gewillt sein, einem solchen, also der den Bund gebrochen hat, zu vergeben, sondern dann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann. Und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht. Und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück absondern, gemäß allen Flüchen des Bundes, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Ihr könnt da vorlesen, Kapitel 27, 28, alles voller der schlimmsten Katastrophen, wo Gott gesagt hat, ja, die kommen nicht von ungefähr, das ist die Strafe über eure Sünde. Aber wenn dann, steht dann weiter, eure Kinder das sehen werden. Was ist denn hier passiert? Was ist mit dem Land passiert? Was ist mit dem Volk passiert? Wenn die Heidenvölker das sehen werden, ja, Vers 21, Vers 23, wenn sie das sehen werden, dann werden sie fragen, warum? Diese Frage, warum? Und dann kommt die Antwort, Vers 24. Dann wird man antworten, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus dem Land Ägypten führte. Und weil sie hingegangen sind und anderen Göttern gedient und sie angebetet haben, Götter, die sie nicht kannten, und er ihnen nicht zugeteilt hatte. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über dieses Land. Also warum ist die Welt so schlecht? Ja, das ist die Folge der Sünde. Aber natürlich fragen wir heute weiter, ja? Warum hat der Mensch denn den Bund gebrochen? Warum hat denn der Mensch, der gut geschaffen war und in einer sehr guten Schöpfung lebte, nicht mehr auf Gott vertraut? Wenn alles gut ist, wenn alles so herrlich ist, wenn Adam und Eva im Garten Eden sind und alles so toll ist, warum haben die Gott nicht vertraut? Und haben gedacht, ah, da fehlt noch was, Gott enthält uns etwas vor. Besser wir essen jetzt von der Frucht, damit wir wirklich die ganze Erkenntnis, den ganzen Reichtum haben. Warum war das so? Die Bibel gibt uns die Antwort im 3. Kapitel. Direkt nach der Schöpfung wurde der Mensch vom Satan verführt. Der Satan hat den Menschen verführt aus Hass gegen Gott. Satan, ein Dämon, ein Engelwesen, ja, der höchste der sozusagen der bösen Geister, der bösen Engel, er war ja selbst am Anfang auch gut. In der Bibel wird er Luzifer, Lichtträger, genannt, ein besonders hochgestellter Engel. Jetzt komme ich dazu, die Bibel gibt uns viele Antworten, aber nicht alle. Die Bibel gibt uns nicht die letzte Antwort darauf, warum dieser Lichtträger, dieser Luzifer, zu Satan, das heißt Gegner oder Widersacher, zum großen Gegner Gottes wurde. Wir bekommen in der Bibel nicht die letzte Antwort darauf. Wie konnte ein gutes Wesen das Böse wollen? Aber wir bekommen einen Einblick für die Art der Sünde des Satans und dieser bösen Engel. Zum Beispiel in Judas 6, ein kleiner Brief im Neuen Testament. Da lesen wir: Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt haben. Also sie haben ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt und ihre eigene Behausung verlassen. Das bedeutet so viel wie, dass diesen Engeln ihre eigene Herrlichkeit wichtiger war als die Herrlichkeit Gottes. Ihre Herrlichkeit war ja nicht schlecht. So wie Gott sie geschaffen hat, war nicht schlecht, aber ihnen war das wichtiger als Gottes Herrlichkeit. Sie waren mit ihrer Stellung und ihrer Macht nicht mehr zufrieden. Sie verlangten nach mehr Macht und Kraft, als die sie von Gott eben zugewiesen bekamen. Sie waren mächtig und herrlich, ich meine besonders Luzifer. Aber sie waren eben unter Gott geordnet. Und so rebellierten sie gegen den, der ihnen eigentlich allein Erfüllung und Glück geben konnte. Und dann passierte es eben so, wie wir das in unserem Leben überall kennen, der Missbrauch von etwas Gutem macht aus dem Guten etwas Schlechtes. Der Missbrauch von etwas sehr Gutem macht daraus etwas sehr Schlechtes. Wir kennen das, ja, immer wieder das Beispiel Sexualität, was für ein wunderbares Geschenk Gottes. Aber wenn du es missbrauchst, wird es zum Schlimmsten für die Personen, die davon betroffen sind. Und der Missbrauch des Allerbesten führt eben zum Allerschlimmsten. Und so wurde aus dem Luzifer der Satan. Und Satan ist seitdem der Gegner, das heißt der Satan. Er ist der Feind Gottes und er will die Pläne Gottes durchkreuzen. Er gibt sich natürlich nicht damit zufrieden, dass er jetzt von Gottes Liebe und Gnade und von Gottes Gegenwart ausgeschlossen ist, dass über ihm sozusagen schon das Gericht vollzogen ist. Er möchte die Pläne Gottes durchkreuzen und darum hat er den Menschen verführt zur Sünde. Und der Mensch ist ihm gefolgt. Und seitdem der Mensch ihm gefolgt ist, seitdem er in Sünde gefallen ist, ist der Mensch von Gott getrennt. Er hat ja nicht mehr diese geistliche Verbindung, nicht mehr dieses Herz, was wirklich Gott erkennt, was wirklich mit Gott verbunden ist. Er ist ein Knecht der Sünde geworden, er steht unter ihrem Bann, er kann nicht mehr anders als zu sündigen. Das ist dieses tiefe, egoistische Wesen, was in ihm steckt, was ihn von Geburt an prägt. Also warum gibt es so viel Böses? Warum gibt es so viel Leid? Ja, die Antwort ist eindeutig, wegen der Sünde, weil der Mensch ein Sünder ist und weil es eben auch den Teufel gibt, der ihn zur Sünde verführt, den großen Gegner Gottes. Also das ist kein Märchen mit dem Teufel, das müssen wir einfach begreifen. Es gibt diesen großen Gegenspieler. Die gute Nachricht dabei ist, dieser Gegenspieler selbst ist kein Gott. Es gibt nur einen Gott und was Gott vor allen Dingen ausmacht, ist seine Souveränität. Das heißt, er hat immer die volle Kontrolle. Nichts passiert, außerhalb seines Willens. Das ist unser zweiter Punkt. Das erste war, die Bibel gibt uns viele Antworten, aber nicht alle mit Ansage. Und das zweite ist jetzt, Gott ist souverän, auch über das Böse, aber nicht willkürlich. Gott ist souverän, aber nicht willkürlich. Wir fragen nach der letzten Ursache des Bösen. Im Latein heißt es übrigens die Frage unde malum, also woher Böses. Heute haben wir ja einige von der SMD hier und als ich in der SMD war, wir haben halt immer Bibelstunde gehabt, Bibelarbeit, irgendwie haben wir uns mit der Bibel beschäftigt. Egal welches Thema wir hatten, innerhalb von 5 Minuten kamen wir immer zu dieser Frage. Es gab keine andere Frage, außer immer wieder diese Urfrage, woher kommt das alles? Wie kann das sein? Theodizee, unde malum, woher kommt das Böse? Und darauf gibt Gott keine Antwort. Aber er macht an vielen Stellen deutlich, Gott ist nicht die Quelle des Bösen. Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Gott ist es nicht, es kommt nicht von ihm. Aber er ist souverän über das Böse. Also wir könnten sagen, so wie Hiob, der hat ja auch gefragt, warum? Und Gott sagt eben, Gott antwortet nicht direkt, gibt uns keine direkte Antwort, aber er sagt, antwortet mit seiner Souveränität. Er macht deutlich, dass er alles unter seiner Hand, unter seiner Kontrolle hat und dass er aber auch gut ist. Souverän, aber nicht willkürlich. Schaut mal, Amos 3, Vers 6. Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Oder was wir heute in der Lesung gehört haben, Jesaja 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Und dann Vers 7, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Also diese Stellen, und da gibt es noch viel mehr, die machen deutlich, dass Gott durchaus möchte, dass wir das begreifen. Er ist souverän über alles, auch über die Sünde. Sünde, Leid, Katastrophen, Schlechtes geschieht nicht einfach so, sondern es geschieht auch durch Gottes Willen. Und gleichzeitig ist die Bibel sehr deutlich darüber, dass Gott heilig, heilig, heilig ist. Also rein, gut, sündfrei. 1. Johannes 5, Vers 1, Gott ist Licht und keine Dunkelheit ist in ihm. Also Gott will, dass wir seine Reinheit erkennen, aber auch, dass er souverän ist, sogar über Sünde. Wir sollen also nicht auf den Gedanken kommen, Gott könnte irgendwo die Kontrolle verlieren. Es könnte ihm dann doch irgendwas zu viel werden, irgendwas durch die Lappen gehen oder gar der Widersacher findet irgendwo eine Lücke, wo er gegen Gott wirken kann. Das kann nicht passieren. Aber gleichzeitig sollen wir erkennen, dass er nicht willkürlich handelt, dass wir nicht auf ihn vertrauen könnten. Und schaut mal, wenn ihr eine Person habt, die ist einmal richtig freundlich und nett zu euch und das nächste Mal total verletzend und blöd. Wenn ihr das ein paar Mal erlebt habt, meistens reicht das schon einmal, dann wisst ihr, also dieser Person kann ich nicht vertrauen. Die wird nicht zu meinen Freunden zählen. Hier werde ich auf Abstand bleiben. Die kann ruhig erzählen, da bleibe ich innerlich, vielleicht sogar äußerlich auf Abstand. So einer Person kann man nicht vertrauen. Jetzt kommt Gott und sagt doch, mir könnt ihr vertrauen. Obwohl so viel Leid passiert und Unglück, was durch meinen Willen geschieht. Du kannst unbedingt auf mich vertrauen. Das ist das, wo wir das Problem haben. Ja? Gott ist souverän, aber nicht willkürlich. Gott hat alles unter Kontrolle und alles muss seinem Plan dienen. Und was ist sein Plan? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Dass alles zu seiner Ehre dient, dass alles ihn verherrlicht. Aber wir fragen uns, wie kann denn Gott verherrlicht werden durch Sünde? Wie passt das zusammen, dass Gott, der gute Gott, verherrlicht werden kann durch Sünde? Und 2 Bibelstellen möchte ich uns hier geben, die uns Aufschluss geben. Es gibt noch viel mehr, aber 2 wollen wir uns jetzt anschauen. Einmal Lukas 13, Vers 1. Das ist diese Stelle, wo vom großen Unglück da berichtet wird. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Also da gab es irgendwo eine Gruppe Galiläer, die hat Pilatus niedermachen lassen und die konnten eigentlich nichts dafür. Ne? Beziehungsweise diese Opfer, wie es auch immer genau war, also da gab es eine ganze Menge von Gruppen, die sozusagen ohne was dafür konnten, getötet wurden. Oder konnten sie doch was dafür? Gab es da einen Grund, den wir eben nicht sehen könnten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und damit das gleich richtig versteht, haut Jesus noch einen drauf. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. So ein Turm umgekracht, sind 18 Leute umgekommen. Also eine Katastrophe, ein Unglück, ja. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Katastrophen, Unglück, Leid, auch die Sünde und die Folgen der Sünde, die wir eben erfahren, das soll unsere Vergänglichkeit und unsere Verlorenheit und auch Gottes kommendes Gericht über jeden Sünder aufzeigen. Wir sollen dadurch etwas erkennen. Sie sollen uns letztlich zur Buße und damit zu Gottes Gnade führen. Merkt ihr das? Gott lässt manchmal der Sünde freien Lauf, damit wir erkennen, wohin es führt, damit wir uns ausstrecken und Hilfe suchen bei ihm. Und die andere Stelle ist Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, also in Christus. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Und jetzt kommen ein paar Begriffe, die sich vor allen Dingen dann auch auf die geistliche Welt, auf die Engel und auf die Dämonen beziehen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Ja, das ist so diese Engelwesen. Ob sie nun gute Engel oder böse Engel sind. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles, selbst diese bösen Engel, sollen dienen zur Verherrlichung Christi. Also auch ihr Wirken muss letztlich dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Gott ist souverän, aber nicht willkürlich. Er kann machen, was er will, aber alles, was er will und tut, das dient seinem Plan. Und selbst die Dämonen, selbst der Teufel müssen ihm dienen. Deshalb lautet die wichtigste Frage also nicht unde malum, woher kommt das Böse, sondern wozu muss alles dienen? Was ist das Ziel Gottes? Das ist mein dritter Punkt, die wichtigste Frage und warum wir Gott wirklich vertrauen können. Die wichtigste Frage und warum wir Gott wirklich vertrauen können, beides ist miteinander verbunden. Also ich habe euch ja die Antwort gerade schon gesagt, ja, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also alles muss zu seiner Verherrlichung dienen. Auch die bösen Dinge in der Welt, auch die Dinge, die wir nicht verstehen können, die uns fassungslos machen, die unseren Verstand übersteigen. Alles muss also dazu dienen. Also Gott lässt Sünden zu, um ihre Abscheulichkeit deutlich zu machen. Das ist das eine. Wir sollen erkennen, wie schrecklich Sünde und ihre Folgen sind. Und dann richtet Gott Sünde. Dann kommen diese Gerichte, die er angekündigt hat. Und somit verherrlicht Gott sich, nämlich genau genommen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit. Seht, ich bin ein gerechter Gott. Das kann nicht einfach so passieren. Ich bin ein heiliger Gott. Aber am meisten verherrlicht sich Gott. Und das ist jetzt das Wunderschöne. Bisher ist es ja einfach nur wahr, aber heftig, ja, grausam. Am meisten verherrlicht sich Gott, indem er selbst aus Bösen Gutes bewirkt. Das ist die Botschaft des ersten Buches der Bibel. Dieses erste Buch Mose, was die grundlegenden Fragen eigentlich schon klärt, dieses Woher, Wohin. Dieses Buch, was mit der sehr guten Schöpfung beginnt. Und dann kommt gleich der Sündenfall und dann kommen diese ganzen Dramas. Ja, die ganze Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob und wie die Familie am Ende total zerfällt und die fallen übereinander her. In der auserwählten Familie bricht das Chaos aus und die Sünde, die Folgen, die verkaufen ihren eigenen Bruder in die Sklaverei und so weiter. Ihr kennt ja diese Geschichten. Aber wie endet dieses Buch? 1. Mose 50, das letzte Kapitel, Vers 20, fast der letzte Vers. Da sagt dann Josef: Ihr gedachtet zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist die Überschrift oder die Zusammenfassung der ganzen Bibel, wenn ihr so wollt. Ihr gedachtet es Böse zu tun, Mensch, der den Weg der Sünde geht, aber Gott hat es gerade dadurch gut gemacht. Sie haben ihren Bruder verkauft als Sklaven, wollten ihn sogar töten, wollten ihn loswerden. Und genau dadurch hat Gott sein Volk gerettet, damals. Und am deutlichsten wird dieser Zusammenhang, dieser Weg Gottes natürlich am Kreuz. Gottes Allmacht und Gottes Liebe. Dass er kann und dass er will. Die kommen zusammen am Kreuz. Was wir begreifen müssen, gerade bei dieser philosophischen Theodizee-Frage, was wir da begreifen müssen, ist Folgendes. Die Antwort oder die Antworten, die die Bibel gibt, das ist mehr als eine Ansammlung von bestimmten Dogmen. Die Antwort, die die Bibel gibt, ist eine Person. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir es nie verstehen. Jesus hat ja auch viel gelehrt, hat große Predigten gehalten. Aber auch aus seiner Lehre werden wir nicht die letzten Antworten bekommen, sondern die ultimative Antwort oder die ultimative Pointe seiner Botschaft wurde durch seine Tat deutlich, nämlich dass er zum Kreuz ging. Wir fragen uns, warum ist die Welt so schlecht, so böse? Warum lässt Gott das zu? Die Antwort, die Gott gibt, ist, dass er hineinkommt in diese Welt. In diese gefallene Welt. Und er nimmt das Leid und er nimmt sogar das Gericht über die Sünde oder nahm es auf sich. Und so passierte das Unglaubliche. Gerade in dieser größtmöglichen Erniedrigung, in der größtmöglichen Demütigung, die man sich vorstellen kann, dass Gottes Sohn nicht nur Mensch wurde, schwach, verletzlich wie wir, sondern dass er ja von diesen bösen Mächten tatsächlich angegriffen und auf grausame Weise getötet wurde. Gerade dadurch besiegte Jesus diese bösen Mächte ein für allemal. Und das Besondere an der Sache ist, dass diese bösen Mächte, die alles dafür getan haben, Teufel und seine Dämonen und dann die Menschen, die sie angestiftet haben, gerade dadurch, dass sie alles dafür getan haben, diesen Jesus endlich zu beseitigen, gerade dadurch mussten sie selber dafür sorgen, dass sie entmachtet wurden. Und so zeigt Gott, wer wirklich die Kontrolle hat, wer wirklich der Mächtige ist. Merkt ihr diese Ironie, die hier drin steckt? Wir lesen das in Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, also die ganzen Sünden, die wir auf uns geladen haben, die dazu führen, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen, von dem wir gehört haben. Aber er, Christus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, wie indem er sie ans Kreuz heftete. Also indem er dort die Strafe dafür getragen hat. Und als er so die Herrschaften und Gewalten, also diese bösen Mächte, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Der Teufel hat eine große Macht, eine große Waffe gegen uns, das ist unsere eigene Sünde, mit der er uns vor Gott verklagt. Und indem Jesus selber die Strafe für die Sünde getragen hat, hat er den Teufel entmachtet, hat er den Teufel besiegt. Wir stellen Gott zur Rede, wir fordern von ihm Rechenschaft, so wie es Hiob dann am Ende tat. Warum lässt du das zu? Das ist doch nicht fair. Warum hast du die Welt so gemacht, wie sie ist? Fakt ist, oder wie es eigentlich sein müsste, ist genau andersrum. Und so ist es auch. Gott stellt uns zur Rede. Gott fordert von uns Rechenschaft. Und angesichts unseres Lebens, angesichts unserer Sünden, angesichts des Wortes Gottes, wo uns Gott sagt, wie wir eigentlich leben sollen, sollte uns das demütig machen. Und weißt du, wenn du dich in dieser Demut zum Kreuz zuwendest, dann wirst du Gott nicht zur Rede stellen und fragen, ja, warum machst du das so? Wie konntest du das zulassen? Auch mit Christus und deinem eigenen Sohn und so. Wie konntest du das nur machen? Das wirst du da nicht tun. Sondern weißt du, was du machen wirst? Du wirst darüber jubeln und zugleich weinen. Dass sich Gott eben auf diese Art und Weise offenbart hat. Dass er selbst aus dem Bösen etwas Gutes hervorgehen lässt. Aus Guten etwas Schlechtes machen, das hat der Teufel gemacht. Das machen wir jedes Mal, wenn wir sündigen. Das kann jeder. Das ist kein Zeichen von Macht, etwas Gutes zu verderben. Das ist ein Zeichen von Lieblosigkeit, von Hass. Aber aus etwas Schlechten etwas Gutes machen, ja aus dem Schlimmsten, aus der größten Sünde, die je passiert ist, nämlich den Sohn Gottes, der ohne Sünde war, zu kreuzigen. Das haben wir Menschen getan. Aus dem Allerschlimmsten das Beste machen. Was so gut ist, dass es über das sehr Gut am Anfang der Schöpfung noch hinausgeht. Das zeigt, was wahre Macht und wahre Liebe ist. Und das finden wir am Kreuz. Wisst ihr, meistenteils ist es ja so, dass wir gar nicht so sehr von dem großen Unglück betroffen sind. Klar, manchmal gibt es Krankheiten, manchmal stirbt jemand und so. Aber uns geht es ja hier doch noch recht gut. Deshalb, um uns mal ein bisschen von diesem philosophischen Denken wegzubringen, darum, wo es wirklich geht, möchte ich uns am Ende nochmal Dietrich Bonhoeffer zitieren. Er hat ja nun wirklich viel Unglück und Ungerechtigkeit und Leid und Sünde erfahren. In seinem eigenen Leben, um sich herum. Und er hat dann aus dem Gefängnis viele Briefe geschrieben und in einem seiner letzten Briefe aus der Gefängniszelle schreibt er Folgendes. Alles, was wir mit Recht von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Was ein Gott, so wie wir ihn uns denken, alles tun müsste und könnte, damit hat der Gott Jesus Christus nichts zu tun. Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiss ist, dass wir immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen und dass dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist. Dass es für uns nichts Unmögliches mehr gibt, weil es für Gott nichts Unmögliches gibt. Dass es keine irdische Macht uns anrühren kann ohne Gottes Willen und dass Gefahr und Not uns nur näher zu Gott treiben. Gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben und doch alles erbitten dürfen. Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Zu dem allen hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Und so soll auch diese Theodizee-Frage, diese Not, die sie uns bereitet, oder die Nöte, die dahinter stecken, die will uns zu Gott führen. Gott gebraucht auch das, um uns zu seinem Sohn zu ziehen. Und nur in ihm, in Christus, werden wir wirklich Ruhe finden in Ewigkeit. Ich fasse es euch nochmal zusammen. Jetzt kommen diese versprochenen 5 Punkte. Man hat ja immer so diese Diskussion, vielleicht stellt man sich auch selbst die Frage und dann immer wieder fragt man sich, ja, wie lautet die Antwort? Und jetzt kommt meine 5-Punkte-Antwort. Erstens, die Bibel gibt uns viele Antworten, aber nicht alle. Und diese letzte Frage beantwortet sie nicht mit Ansage. Brauchen wir nicht weiter suchen und rätseln, gibt es keine Antwort, jedenfalls noch nicht. Das Zweite, das Böse in der Welt ist die Folge des Wirkens des Teufels und unserer Sünde. Also warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja, aufgrund unserer Sünde, brauchen wir uns nicht lange fragen. Wir kriegen nicht die allerletzte Antwort, aber direkt danach setzt die Bibel ein und macht deutlich, woher das alles kommt, das ganze Leid und Unglück. Drittens, Gott ist souverän über das Böse, aber er ist nicht die Quelle des Bösen. In unserem menschlichen Denken ist es natürlich so, wenn Gott von Gott alles kommt, dann muss auch das Böse von ihm kommen, aber die Bibel sagt, nein, das Böse kommt nicht von Gott, sondern vom Missbrauch des Guten, was Gott gegeben hat. Also Gott ist souverän über das Böse, aber nicht die Quelle des Bösen. Punkt 3. Viertens, Gott verherrlicht sich durch die Gerichte. Also auch das muss ihm dienen, aber die größtmögliche Verherrlichung finden wir durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, Gottes Verherrlichung, das Ziel der Welt, gehört mit unserer Erfüllung, mit unserem Glück, mit unserem Heil zusammen. Das ist verbunden, das ist nicht entgegengesetzt, sodass wir Angst haben müssen, wenn Gott nur sich verherrlichen will, was wird mit uns? Nein, Gott verherrlicht sich, indem er uns rettet. Und fünftens, wo sehen wir das am deutlichsten? Am Kreuz, wo Christus selbst das Gericht trägt, um uns zu retten, wo Gerechtigkeit und Gnade zugleich zu finden sind. Dort hat Gott Gerechtigkeit geschaffen und uns seine Gnade geschenkt. Amen. Lasst uns zusammen beten. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, von dir, Gott, in deinem Wort, dass du Licht bist und in dir keine Finsternis ist. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben und doch sündig leben, in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun wir nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie du im Licht bist, ja, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und mit dir. Und das haben wir durch das Blut Jesu Christi, das uns von aller unserer Sünde reinigt. Darum wollen wir uns nicht hinstellen und sagen, wir hätten keine Sünde und uns selbst verführen, weil dann eben nicht die Wahrheit in uns ist, sondern wir wollen uns hinstellen und uns demütigen. Wir wollen nicht dich zur Rechenschaft ziehen, himmlischer Vater, sondern wir wollen unsere Schuld vor dir bekennen. Und danke, dass du treu und gerecht bist, dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und so auch unser Herz öffnest für dich, dass wir dich erkennen können, deine Liebe und deine Herrlichkeit. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns das immer wieder schenkst, immer mehr schenkst. Und darum bitten wir dich auch für die, die es noch nicht erkennen durften. Öffne ihnen die Augen. Amen. Jetzt wollen wir zusammen